Hallo liebe AMS F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Das zweite Rennwochenende des Jahres liegt hinter uns und wir haben wieder allerhand Themen für euch. Ja, Schmidti, das zweite Wochenende des Jahres haben wir jetzt auch geschafft. Bei Red Bull geht's weiter mit den politischen Querelen. Was ist der letzte Stand? Wer hat da den Machtkampf bis jetzt gewonnen?
Gewonnen hat ihn noch keiner. Also zunächst mal könnte man aus Sicht von Christian Horner sagen, er hat ihn gewonnen, weil er immer noch da ist. Er hat bis jetzt alle Sperrfeuer nahezu unverletzt überstanden, dank seiner thailändischen Freunde. Er hat sogar versucht, Helmut Marko zu entmachten. Helmut Marko hat am Tag des Qualifyings ja gesagt, man will ihn suspendieren unter dem Vorwand, er habe Internas ausgeplaudert. Da geht es darum, dass Honda einen Brief an Red Bull geschrieben hat mit der Bitte um lückenlose Aufklärung. Das hat er im ORF erzählt, hat man ihm übel genommen. Nicht nur Horner, natürlich auch die Thais. Das hat sich dann aber wieder beruhigt, weil Max Verstappen eine ganz klare Ansage gemacht hat. Wenn Marco geht, ist er praktisch auch weg. Jetzt geht das Spiel von vorne los. Es soll ja ein Treffen zwischen Mateschitz und den Thailändern gegeben haben am Tag nach dem Rennen. Das müssen wir mal abwarten. Ich glaube, in diesem Fall ist alles möglich.
Also du hast es gerade angesprochen wegen Helmut Marko. Das zeigt ja auch, wie mächtig Max Verstappen schon in diesem Team ist. Helmut Marko hat ja, nachdem er gesagt hat, er darf jetzt doch bleiben, es war ja am Samstag dann das Gespräch zwischen Oliver Minzlaff und Helmut Marko, dass Max das wichtigste Asset ist. Und im Endeffekt hat das wichtigste Asset auch gesagt, passt auf, wenn er nicht bleibt, gehe ich. Oder?
Ja, so kann man das sehen. Ich meine, Helmut Marko hat mir gesagt, der Horner und die Thais können ihn jederzeit, wenn sie einen Grund haben, entlassen. Sie haben die Mehrheit. Red Bull Österreich ist weisungsgebunden an den Mehrheitseigner. Also er kann da relativ wenig machen. Und Max Verstappen hat sich aber dann ganz klar auf Marcos Seite gestellt. Er hat gesagt, Helmut Marko und Didi Mateschitz, das waren die zwei, die von Tag 1 an dieses Team aufgebaut haben. Das war schon so eine kleine Ohrfeige an Christian Horner, der ja auch von Tag 1 an da ist. Und er hat auch ganz klar gesagt, Helmut ist ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er war immer Teil meiner Entscheidungen und wird auch Teil meiner Entscheidungen für die Zukunft sein. Und er verdient es, dass man ihm gegenüber Loyalität zeigt. Und ich bin loyal, hat Verstappen gesagt. Und ich glaube, das hat jeder verstanden, auch Christian Horner. Und man ist da so ein bisschen zurückgerudert am Tag danach. Marco darf jetzt wieder bleiben. Aber wie gesagt, da ist so viel Dynamik in dieser Geschichte. Es gibt bestimmte Leute, die wollen Christian Horner weghaben. Christian Horner will die komplette Macht an sich reißen mit Hilfe der thailändischen Mehrheitseigner. Dann gibt es da noch Jos Verstappen, der gar nicht da war, der ja auch noch unter Umständen eine eigene Agenda verfolgt. Also das Spiel ist noch lange nicht gelaufen. Jetzt heißt es ja auch, dass die Mitarbeiterin vor ein Zivilgericht ziehen wird. Das würde bedeuten, dass dann quasi alles ans Tageslicht kommt, aber das passiert natürlich nicht morgen, sondern dann wird man sich Zeit lassen. In der Zwischenzeit muss entweder Horner freiwillig zurücktreten oder aber er klammert sich weiter an seinen Job und ich denke mal, das wird er tun, weil das ist sein großes Ziel, der große Chef aller Motorsportaktivitäten von Red Bull zu werden.
Man kann ja auch fast sagen, jetzt ist er schon so weit gegangen mit allem, was in den letzten Wochen gelaufen ist. Jetzt einen Rückzieher zu machen,
würde... Genau, ja, er hat nichts mehr zu verlieren. Also er muss das jetzt durchziehen. Und ich glaube, man kann jetzt dann nicht allzu viel in dieses Gespräch zwischen Minzlaff und den Thailändern mit hineininterpretieren. Der wird ihnen natürlich seine Situation erklärt haben, aber das macht er ja nicht zum ersten Mal. Ich meine, die reden ja nicht zum ersten Mal über das Thema. Die haben ja vorher schon geredet und die Thailänder sind bis jetzt wirklich unverdrossen an der Seite von Horner gewesen. Und ich glaube, da muss man schon sehr, sehr gute Argumente oder sehr schwere Geschütze auffahren, um die Thailänder vom Gegenteil zu überzeugen.
Ich finde es auch ganz interessant, weil Red Bull kann sich eigentlich quasi gerade nur selbst schlagen, weil auf der Strecke, sie fahren alles in Grund und Boden. Wenn wir jetzt mal zum sportlichen Teil hinübergehen, es war jetzt der 9. Verstappensieg schon wieder saisonübergreifend in Folge. Der 10 hat er davor geschafft im letzten Jahr, wenn wir davon ausgehen, würde das jetzt beim nächsten Wochenende wahrscheinlich wieder schaffen. 2. Doppelsieg des Jahres, Perez ist jetzt auch noch 2. geworden. Also ich frage mich schon mittlerweile, ich bin auch ein Kind der Schumacher-Ära bei Ferrari, aber ich habe wirklich den Eindruck, so schlimm war es noch nie. Wie geht's dir? Du bist ja schon viel, viel länger dabei.
Ja, absolut. Die Überlegenheit ist noch deutlicher und das hat sicher einmal damit zu tun, dass die Autos viel, viel zuverlässiger geworden sind als zur Schumacher-Ära, und da waren sie schon relativ zuverlässig, natürlich nochmal um ein Vielfaches zuverlässiger als zu Zeiten von Senna, Jim Clark oder Fangio, brauchen wir gar nicht reden. Damals gab es eben noch diesen Faktor Standfestigkeit, der nicht immer gegeben war. Und dann ist eben auch mal ein Schumacher ausgefallen oder es gab ein technisches Problem oder am Kommandostand hat man vielleicht mal nicht die richtige Strategie gewählt. Das gibt es heute nicht mehr. Red Bull ist nahezu genauso perfekt wie Max Verstappen. Die Technik ist kugelsicher, sowohl das Auto als auch der Motor. Das ist das eine. Und jetzt ist Max Verstappen ja auch noch im Qualifying dem Feld voraus. Im Schnitt 3/10. Das ist bei diesem engen Feld, das ja sonst innerhalb von einer Sekunde liegt, ein Klassenunterschied. Und letztes Jahr hat er ja noch einige Pole Positions verloren. An die Ferrari, einmal sogar an Lewis Hamilton, auch, glaube ich, zwei an Sergio Perez. Im Moment sehe ich keinen, der den da schlagen soll. Und wenn der vom ersten Startplatz losfährt, jetzt hat er auch noch Bombenstarts, auch da macht er keine Fehler. Red Bull, wie gesagt, von der Strategie her auch kugelsicher. Selbst dieses frühe Safety Car, was ja für alle natürlich ein bisschen zu früh kam, hat Red Bull da nicht aus der Spur gebracht. Okay, Lando Norris hat 5 Runden geführt, natürlich, weil er draußen geblieben ist. Aber Max Verstappen, ganz souverän, hat sich Zeit gelassen, bis die harten Reifen auf Temperatur waren und hat dann den Angriff gestartet. Also wie gesagt, es ist im Moment extrem schwer, sich vorzustellen, wer diesen Mann schlagen soll. Und man muss jetzt auch, man kann es eigentlich nur immer wiederholen, Verstappen ist wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung und unter Umständen wird man vielleicht in 2-3 Jahren mal sagen, der ist noch ein Stück größer als Hamilton, Schumacher oder Senna.
Ja, das ist schon eine ziemlich große Aussage jetzt auch von dir, weil du hast alle kennengelernt, du hast alle in ihrer Karriere begleitet von Anfang an. Max Verstappen hat jetzt auch sein 100. Podium eingefahren. Seit 2015 ist er jetzt dabei. Der Mann ist 26 Jahre alt. Es gibt nur 7 Fahrer, die bis jetzt 100 Podien in der Formel 1 erreicht haben. Spricht natürlich auf der einen Seite für die gestiegene Zuverlässigkeit, dass er schon lange in einem Top-Auto sitzt und natürlich auch, dass es viele Rennen gibt. Auf der anderen Seite 56 Siege hat er mittlerweile. Wir reden davon, dass Schumacher 91 hat und Lewis Hamilton steht noch bei 103. Ob da noch welche dazukommen, wissen wir nicht. Wir kommen ja auch noch zu Mercedes. Die Rekorde sind ja eigentlich, klar, die sind in Reichweite, weil wir haben über 20 Rennen pro Jahr.
Aber Verstappen wurde ja auf die 100 Podestplätze angesprochen. Ja. Und er ist ja 188 Rennen gefahren. Und seine Antwort war, ja, da gibt es aber 88 Rennen, da war ich nicht auf dem Podest. Also ihn interessiert mehr das als dieser Wahnsinnsrekord. Und man muss bei ihm auch dazu sagen, er macht einfach keine Fehler mehr. Am Anfang seiner Karriere war ja das durchaus noch ein Element, was ihn hin und wieder mal Plätze gekostet hat oder auch Punkte. Wie auch immer, aber das passiert nicht mehr. Und auch Schumacher und Senna haben auch später in ihrer Karriere, als er ja wirklich schon erfahren war, den einen oder anderen Bock noch geschossen. Das sieht man bei Verstappen im Moment. Ich sehe das nirgendwo am Horizont, dass der mal über einen Überrundeten stolpert oder, keine Ahnung, mal in irgendeiner Kurve wirklich so schnell ist, wie jetzt Lance Stroll und das Auto in die Leitplanken oder in die Mauer steckt. Also das kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, Gerhard Berger hat mit einer These recht. Es ist ja so, ich meine, diese ganzen Stars der Neuzeit, und es begann eigentlich schon mit Senna, die sind alle im Kart groß geworden und haben eigentlich Rennsport im Blut, seit sie 5-6 Jahre alt sind. Das hat der Verstappen auch, aber bei ihm kommt, glaube ich, schon noch was dazu. Er ist ja wie ein Verrückter, fährt er virtuelle Rennen. Der ist dauernd in diesem Renngeschäft drin, zumindest mal mental oder geistig, und hat dauernd mit irgendwelchen Rennsituationen zu tun. Auch hier wieder, ob real oder virtuell, ist, glaube ich, völlig wurscht. Und das macht ihn so sicher. Der kennt jede Rennsituation. Irgendwo ist ihm mal begegnet, entweder am Computer oder auf der Rennstrecke. Und das war ein Werkzeug, das hat ein Schumacher nicht. Und das hat ein Senna natürlich nicht gehabt. Und den Hamilton hat es nie interessiert. Der war kein E-Racer. Aber der Verstappen hat ja gesagt, der ist ja, weil er irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde zu früh aufgewacht ist am Renntag, ist er noch so aus Langeweile schnell ein Rennen irgendwo mitgefahren. Also das zeigt ja schon, Da ist so ein Fundament da an Erfahrungen, an quasi an Daten oder an Szenarien, die auf der Rennstrecke passieren. Da muss es einen fast nicht mehr verwundern, dass der praktisch fehlerfrei fährt. Und er wird ja noch nicht so unter Druck gesetzt, dass er mal einen Fehler machen könnte. Er hat halt immer noch diesen 2-3 Zehntel Luft. Und da bewegt er sich natürlich in einem Bereich, in dem er keine Fehler macht.
Da bleibt ja nur die Hoffnung, dass irgendwann mal das Auto vielleicht schlechter wird oder halt Red Bull wie das römische Imperium dann irgendwann sich selbst an ihrer Dekadenz auflöst oder daran zerbricht und dass vielleicht ein Jüngerer nachkommt, der vielleicht dann mal in einem ähnlichen Auto sitzt. Also es gab es ja immer im Sport, jede Ära endet auch mal, nur wie du sagst, aktuell ist es überhaupt nicht zu sehen. Die einzigen, die so ein bisschen in Schlagdistanz sind und am Horizont mal den Red Bull Heckflügel sehen, ist Ferrari. Wie gefallen dir die Italiener bis jetzt in dieser Saison?
Machen eine sehr gute Figur, wirklich. Ich meine, im Qualifying war Leclerc immer eine Nummer, muss man ganz klar sagen. Ist er immer noch, wie gesagt, im Moment keine Chance gegen Verstappen da, weil da fehlen 2-3 Zehntel. Aber Ferrari hat sich vor allem im Rennen verbessert, und zwar deutlich verbessert, das muss man sagen. Und Leclerc ist in der letzten Runde die schnellste Runde gefahren, hat Max Verstappen den extra Punkt da weggenommen. Und das war ein direktes Duell. Verstappen hat es auch probiert. Das hat man an den Sektorzeiten, Zwischenzeiten gesehen. Beide hatten harte Reifen drauf. Beide Reifensätze hatten 43 Runden drauf. Also es waren absolut gleiche Bedingungen. Wie gesagt, letzte Runde, und Leclerc hat Verstappen geschlagen. Das wäre vor einem Jahr unmöglich gewesen. Da wären die Reifen längst platt gewesen beim Ferrari.
Ja, ich finde das auch interessant. Vor allem, ich glaube, vorher hatte Lewis Hamilton noch die schnellste Runde gehalten, weil er ja eine andere Strategie gefahren ist.
Und Softreifen hatte.
Und Softreifen, ganz genau. Und bei Ferrari, Leclerc ist Dritter geworden. Siebter ist Oliver Bearman geworden, Entschuldigung. Mhm. Der eingesprungen ist für Carlos Sainz, der am Blinddarm operiert werden musste nach den ersten zwei freien Trainings. Ich fand die Leistung unter den Umständen sensationell.
Ja, ich auch. Also man muss sich vorstellen, der Junge wird quasi erst am zweiten Trainingstag ins kalte Wasser geschmissen. Er hatte ja nicht den Freitag gehabt, oder in dem Fall den Donnerstag gehabt, wo man in 2-3 freien Trainingssitzungen ja mal ein bisschen üben könnte. Er ist also nur eine Trainingssitzung gefahren, wo es um nichts ging. Das war das dritte Training. Das auf einer der schwierigsten Rennstrecken im Kalender. In einem Ferrari, da ist ja der Druck 10-mal so hoch wie in irgendeinem anderen Auto, wenn man ein Debüt macht, weil dann ist ja auch schon der Druck da. Also muss wenigstens in die Punkte fahren. Und er hat es fehlerfrei abgespult. Also ich kann mich nicht erinnern, er hat keinen Dreher hingelegt. Er hat nie irgendein Rad in die Mauer gesteckt. Er hat das Q3 um, glaube ich, 36.000stel verfehlt gegenüber Hamilton. Also das war wirklich sensationell. Verstappen hat wirklich gelobt, hat gesagt, man hat schon nach 2-3 Runden gesehen bei dem Jungen, der kann was. Und er soll sich bitte nicht ärgern, dass er jetzt das Q3 nicht geschafft hat. Denn das, was er geleistet hat, ist gut genug. Und im Rennen auch wieder fehlerlos. Er hat Geduld bewiesen, dass er also nicht mit der Brechstange an Hülkenberg vorbei ist. Hülkenberg hat natürlich mit all seiner Erfahrung die Batterie dementsprechend benutzt, hat sich lange verteidigt, ist dann überholt worden, hat wieder zurück überholt, ist nochmal überholt worden von Bearman. Aber auch da hat er wirklich die Geduld bewiesen und ist dann hinten raus, wo man eigentlich eher denkt, naja, jetzt schwächelt er vielleicht ein bisschen, ist er immer schneller geworden. Und dann hat er wirklich zunächst noch unsichtbar Lando Norris und Hamilton im Nacken gehabt. Durch die andere Strategie fielen die hinter ihn, aber sie hatten Softreifen. Und jeder hat eigentlich gedacht, die holen den noch ein. Und er hat aber den Abstand also auf 3/4 Sekunden gehalten. Ist zum Schluss sogar näher an George Russell angekommen und hat dann auch nach dem Rennen gesagt, er hätte noch Reserven gehabt. Also das ist wirklich aller Ehren wert. Man muss auch bedenken, dass er dieses Auto ja gar nicht kannte. Diesen Ferrari ist er bis jetzt nur im Simulator gefahren.
Ja, und er hat ja dann auch gesagt, er musste am Ende eine Quali-Runde nach der anderen fahren, weil Teamchef Vasseur hat auch gesagt, wir haben dann mehr Tempo von ihm gefordert, da Norris und Hamilton hinter ihm lagen. Und er hat es dann auch umgesetzt. Und Hut ab, bei der schwierigen Rennstrecke ist ja auch ein physisch anspruchsvoller Kurs, muss man ja auch dazu sagen, finde ich. Und es geht dann schon auch auf den Nacken. Diese Kräfte in dem Formel-1-Auto sind ja viel höher als in seinem Formel-2-Auto, wo er ja auch noch die Pole-Position rausgefahren hat, der am Donnerstag und nicht am Rennen teilnehmen konnte und jetzt nach dem ersten Rennen sogar bei 0 Punkten liegt. Also die Chance auf die Meisterschaft ist zwar noch da, aber wird auch schwieriger. Du hast schon gesagt, er hat sich mit der Leistung auch schon beworben, auch für ein Cockpit ab nächster Saison?
Ja, mein Ferrari wollte ihn eigentlich schon dieses Jahr bei Haas unterbringen, aber Haas mit all den Problemen, die sie letztes Jahr hatten, wollten sich jetzt nicht mit dem Rookie belasten. Mhm. Die wollten erstmal ihre Probleme lösen. Aber ich würde mal sagen, der steht ganz, ganz weit oben nächstes Jahr bei Haas auf der Fahrerliste. Da muss man ja davon ausgehen, dass mindestens ein Platz frei wird. Also der von Magnussen aus, Magnussen legt es im Rest des Jahres eine super Leistung hin. Er ist jetzt sehr gut gefahren in Jeddah, aber da muss ich schon noch was tun bei ihm. Und bei Hülkenberg sagen ja viele, der ist schon so halb auf dem Weg zu Audi oder Sauber, wie man das auch immer nennen mag. Also, wie gesagt, da wird meiner Ansicht nach sicher ein Platz frei. Und so wie sich Bearman da in Saudi-Arabien gezeigt hat, da ist der für mich die Nummer 1 dort.
Ein Platz frei ab nächstem Jahr ist auch bei Mercedes durch den Hamilton-Wechsel. Die haben meiner Meinung nach wirklich enttäuscht in Jeddah. 6. und 9. Russell war der bessere der beiden. Ja, ich frage mich wirklich, was da los ist, weil sie wurden jetzt auch von McLaren geschlagen. Es gab ziemlich harsche Worte auch von Hamilton nach dem Rennen. Er war sehr frustriert. Und die Hoffnung, dass mit dem neuen Auto, mit dem W15, das dritte jetzt in der Ground-Effekt-Ära, wirklich mal der Schritt nach vorne gelingt, die ist für mich, wenn ich das sehe, schon wieder verpufft. Was ist da los bei Mercedes?
Ja, es sind jetzt erst 2 Rennen vergangen, aber im Endeffekt scheint sich die Geschichte der letzten Jahre fortzuschreiben. Mit der einen Ausnahme, das Auto ist jetzt schnell auf den Geraden und es ist sehr, sehr gut in den langsamen Kurven. Da konnte man sogar fast mit Red Bull mithalten. Aber die Mercedes haben eine halbe Sekunde in 3 Kurven verloren. Das waren die Kurvenkombination 6, 7, 8, 9 und dann die 10er. Das ist natürlich zu viel. Und das sind die schnellen Kurven. Jetzt wird man sagen, ja, aber die Strecke hat doch viele schnelle Kurven da. Das ganze Geschlängel da hinten raus, also quasi auf dem Weg zurück nach der 180-Grad-Kehre, das sind keine Kurven aus Sicht der Ingenieure. So haben es mir die Mercedes-Leute gesagt, das ist eigentlich eine Gerade. Es geht um diese Kurven im ersten Sektor, die alle so zwischen 220, 260 sind, wo man eben nicht voll am Limit ist, aber so gerade so. Und dann hängt es natürlich vom Auto ab, ob das genügend Abtrieb hat. Und dann hören wir wieder die gleichen Beschwerden der Fahrer. Das Heck ist instabil. Das kennen wir jetzt seit 3 Jahren. Das hat auch den Hamilton so aufgeregt. Das hat auch, man hat es gemerkt, Toto Wolff aufgeregt. Er sagt, das muss jetzt mal irgendwann eine Antwort her. Und wir hatten die Möglichkeit, noch mit einem Ingenieur nach dem Rennen zu sprechen. Und haben wir gefragt, ja, was ist eigentlich los? Hättet ihr nicht hinten mehr Abtrieb geben können? Hat er gesagt, haben wir im Training probiert. Wir sind einen größeren Heckflügel gefahren. Das Heck war trotzdem instabil. Die Schlussfolgerung daraus ist wahrscheinlich, meinte er, dass wir irgendein Problem haben, wenn die Bodenfreiheit in bestimmte Bereiche kommt, die uns dann Abtrieb kostet. Also irgendwie ist dieses Wissen nicht da, was passiert eigentlich mit dem Auto, wenn der Bodenabstand in gewisse Bereiche kommt. Dann verlieren die offenbar schlagartig Abtrieb und das ist eigentlich seit 3 Jahren so und das ist ja fast ein Armutszeugnis.
Ja, das ist ja das Schlimmste, was überhaupt sein kann, wenn ich nicht die Probleme überhaupt identifizieren kann, woher sie kommen, weil dann tappe ich ja, du hast mal so schön gesagt vor ein paar Jahren, der Mercedes fischt im Trüben, ich erinnere mich noch, es ist eigentlich, das Wasser ist immer noch genauso trüb und ich frage mich auch, was Mercedes da jetzt noch machen kann, wenn sie gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen.
Ja, wenn man sich jetzt auch wieder das Training anschaut, es war wieder, man versucht ein Setup zu finden, man dreht sich im Kreis und am Ende ist es schlecht. Hamilton, das Wochenende ging schlecht los, dann war es plötzlich das Auto ganz ordentlich im dritten Training und im Qualifying war es wieder andersrum. Also irgendwie weiß da die eine Hand nicht, was die andere tut.
Mercedes hat ja auch eine andere Strategie probiert jetzt beim Rennen. Durch den Stroll-Crash gab es ja früh einen Safety-Car und man hat die Taktik gesplittet. Wie ist das aufgegangen für Mercedes dann? Weil Hamilton ist ja nur 9. geworden.
Ja, aufgegangen ist es eigentlich nicht. Genauso wenig eigentlich wie für McLaren. Die haben mit Lando Norris das Gleiche gemacht. Aber das Interessante ist, dass Mercedes fast sogar mit beiden Autos draußen geblieben wäre. George Russell hatte die Ansage, das Gegenteil von dem zu machen, was Lando Norris gemacht hat. Und da Lando Norris draußen geblieben ist, ist Russell reingekommen. Aber allein die Tatsache, dass man unter Umständen in Kauf genommen hätte, beide Autos draußen zu lassen, da hätte man ja dann noch mehr ein zweites Safety Car gebraucht, damit überhaupt irgendwas passiert, zeigt, wie sehr man da unter Druck ist und wie sehr man Risiko spielt, damit man das Ergebnis noch einigermaßen gut aussehen lassen kann.
Und das sind wir ja auch für Mercedes gar nicht gewohnt, weil sie operativ an der Strecke ja immer Top-Resultate rausgeholt haben. Letztes Jahr waren sie eigentlich im Ende der Saison auch schon schwächer als Ferrari, haben dann trotzdem Platz 2 verteidigt. Ein Team, das letztes Jahr gut gestartet war, dann ein bisschen zurückgefallen ist, war Aston Martin. Jetzt diese Saison sind die anderen auch näher dran, einfach schon mal am Anfang. Für mich ein bisschen ein Mysterium, im Qualifying super schnell, im Rennen geht es dann irgendwie immer ein Stück zurück. Stroll hat das Auto jetzt dann weggefeuert im Rennen und hat am Donnerstag auch die Vorderradaufhängung an der gleichen Stelle auch beschädigt, also nicht abgeflogen. Wie bewertest du denn so gerade das Alonso-Team?
Ja, es ist ein bisschen komisch, weil letztes Jahr gab es diesen großen Unterschied zwischen Qualifying und Rennen nicht. Diesmal ist er ganz klar da. Alonso war 6. in der Startaufstellung in Bahrain. Und dann ganz klar keine Chance, also 5 schnellste Team, er wurde dann 9. im Auftaktrennen. Jetzt wieder ähnlich, er war 4., er hätte sogar die Chance gehabt, in die erste Startreihe zu fahren. Ging es um ein paar Hundertstel. Aber im Rennen eigentlich keine Chance gegen Piastri. Er hatte halt das Glück, dass Hamilton und Norris mit einer Alternativstrategie gefahren sind und die schon mal weg waren und Russell beim Start hinter ihm war. Aber das war eigentlich nur seiner Klasse geschuldet, dass er da den 5. Platz verteidigen konnte. Mehr war nicht drin. Und das ist schon ein bisschen komisch. Der Aston Martin ist wohl, das hört man, ein ganz anderes Auto als das letztes Jahr, auch vom Konzept her. Es ist mehr im Grenzbereich mehr am Limit. Und dann zeigt sich eben die Klasse auch von Alonso. Er kriegt das einigermaßen hin, der Stroll nicht. Der Unterschied zwischen Alonso und Stroll in der Qualifikation ist auch deutlich größer als letztes Jahr. Das zeigt ganz klar, das Auto ist schwer zu fahren. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Manche Autos sind schnell, wenn sie schwer zu fahren sind. Verstappen kann damit ja auch sehr, sehr gut leben. Manche fahren eben dann nicht so. Aber ich glaube, dass Aston Martin da noch viel lernen muss, um das Potenzial rauszuholen, was vielleicht in dem Auto steckt, aber es sich eben noch nicht zeigen kann, weil es eben so ja, auf Messerschneide mal funktioniert und mal nicht so funktioniert. Also man kann auf jeden Fall auf die Dauer die Rundenzeiten nicht fahren, die man auf eine Runde am Samstag oder in dem Fall am Freitag hinkriegt.
Alonso hat ja im Rennen auch die Wand touchiert, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, bleibt aber der Aston heil. Wir hatten es kurz davon, der Mann macht halt auch einfach fast nie Fehler. Und jemand, der auch keinen Fehler gemacht hat, war Nico Hülkenberg. Der ist nämlich Zehnter geworden und hat sozusagen den einzigen Punkt, der übrig geblieben ist, den die Top-Teams übrig gelassen haben, geholt, weil Lance Stroll ja sein Auto zerstört hat. Wie sieht es denn da eigentlich in der, ich sage jetzt mal grob gesagt, zweite Liga der Formel 1 aus? Wie ist da so das Kräfteverhältnis?
Ja, ziemlich düster, muss man sagen. Hayao Komatsu hat ja schon in Bahrain gesagt, wenn wir überhaupt einen Punkt oder von einem Punkt träumen dürfen, muss einer da vorne ausfallen, sonst ist es nicht möglich. Und wenn einer da vorne ausfällt, dann müssen wir in jeder Beziehung, in allen Disziplinen das absolut perfekte Rennen abliefern. Sonst haben wir keine Chance, weil die anderen alle ungefähr gleich schnell sind. Haas ist im Moment, hat ein bisschen die Nase vorn, was für mich eine Sensation ist, weil wir haben die alle als Schlusslicht gesehen. Keiner konnte sich vorstellen, dass die dieses Reifenthema in den Griff kriegen, so weit weg, wie die letztes Jahr waren. Also für mich ein absolutes Wunder. Die haben die Reifen im Griff. Das hat auch jetzt Jeddah wieder gezeigt. Der Magnus war ja die ganze Zeit quasi im Zweikampf. Er musste seine Position ja verteidigen mit anderen. Also der musste Gas geben. Hülkenberg musste über eine gewisse Distanz im Rennen auch Gas geben, um die Lücke zu vergrößern. Also Haas hat da wirklich gelernt. Sie haben ein gutes Auto, was konstanten Abtrieb liefert. Noch nicht den Abtrieb, den vielleicht die direkten Konkurrenten haben, wie Williams und Toro Rosso. Aber er ist wenigstens konstant und das wirkt sich jetzt im Rennen aus. Wir nehmen wieder am Rennen teil, sagt Hülkenberg. Letztes Jahr haben wir das nicht. Und wie gesagt, diesmal hat es sich eben ausgezahlt, weil Haas hat das perfekte Teamwork gespielt. Den einzigen Fehler, den sie gemacht haben, der ist im Qualifying passiert, als sie nämlich zu wenig Sprit im Tank von Hülkenbergs Auto hatten. Da war wohl die Ansage, statt tanken, abtanken.
Ein Fehler passiert, Nico hat das gesagt.
Ja. Und dann blieb er leider stehen. Ich bin überzeugt, er wäre auch ähnlich wie Tsunoda ins Q3 reingefahren.
Ja, und das ist nämlich das Interessante. Jetzt hatten wir zwei Rennen. Einmal war Hülkenberg im Q3 drin und dann Tsunoda. Mhm. Und Hülkenberg, das fand ich ganz interessant, jetzt hat am Ende des Rennens gesagt, ja, ich hatte eigentlich ein sauberes Rennen dann, weil sie hatten ja die gleiche Strategie eigentlich gewählt wie Norris und Hamilton. Und ihm haben trotzdem fast 30 Sekunden auf Hamilton gefehlt, trotz des späten Stopps. Also es zeigt ja eigentlich, dass es im Qualifying ist es brutal eng. Und im Rennen, da geht dann wirklich die Schere richtig auseinander.
Ja, also auf eine Runde können es Fahrer wie der Hülkenberg oder in dem Fall jetzt auch mal der Tsunoda oder wird vielleicht der Albon auch mal sein in Zukunft, können da durchaus ins Q3 mal reinfahren. Aber wenn man sich so im Schnitt die Rundenzeiten anschaut, dann ist diese zweite Hälfte des Feldes ungefähr 2 Zehntel weg von der ersten, also die Spitze. Und das hört sich nach nichts an, aber im Rennen geht es dann wirklich dahin. Da vergrößert sich die Lücke, eben weil die Fahrer aus den Autos der zweiten Tabellenhälfte wirklich im Q3 so am Limit sein müssen. Das können sie auf eine Runde hinkriegen, aber im Rennen eben nicht reproduzieren. Und im Durchschnitt sind dann eben die Top-Autos schneller. Das heißt also, es wird in diesem Jahr für die hinteren 5 Teams extrem schwierig, Punkte zu machen. Und ich, so wie es im Moment aussieht, glaube ich nicht, dass die Punktzahl zusammenkriegen, die sie letztes Jahr hatten.
Ja, das ist Gott sei Dank, wir hatten es kurz am Wochenende jetzt davon, dass es mittlerweile für 10 Autos Punkte gibt oder 10 Fahrer, weil hätten wir 6 oder 8, dann das wäre ja noch schlimmer für die ganzen, sag ich mal, Mittelfeldteams. Ins Mittelfeld gehört auch oder will auch Sauber gehören und Alpine. Alpine war jetzt sogar ein bisschen besser als in Bahrain. Sauber, die letzten beiden Plätze, also ich verstehe nicht ganz, was da los ist. Man hatte ja auch schon Hoffnung in das neue Auto gelegt und jetzt wieder ein schwaches Wochenende. Hast du da eine Idee, was da los ist?
Ja, kurz noch zu Alpine. Alpine hat natürlich besser ausgesehen, das lag an der Rennstrecke. In Jeddah spielt Traktion keine Rolle, Traktion ist ihre große Schwachstelle. Das höhere Gewicht, also die 10 Kilo Übergewicht, spielen auf einer flüssigen Strecke wie in Jeddah auch eine geringere Rolle, weil ja weniger Masse beschleunigt werden muss. Es gibt ja kaum Bewegung, Beschleunigungsstellen. Ja. Also insofern haben die ganz ordentlich ausgesehen. für ihre Verhältnisse sind aber immer noch hinten, beide natürlich auch im Q1 stecken geblieben, wie die Sauber. Bei Sauber kam ein Problem hinzu. Su hatte einen Crash im dritten Training, der war so schwer, dass man das Auto erst für die letzten 2 Minuten fertig gekriegt hat. War, ich glaube, um 3,5 Sekunden hat er die eine Runde verpasst, die er noch gebraucht hätte. Ich glaube aber nicht, dass er unter dem Druck und unter den Umständen den Sprung ins Q2 geschafft hätte. Bottas hat gesagt, er wurde behindert. Ich glaube, er wurde auch wirklich behindert in seiner schnellen Runde. Vielleicht hätte er diesen Sprung geschafft. Aber im Gegensatz zu Bahrain, wo sie im Rennspeed ganz ordentlich waren, hat das hier gefehlt für mich. Zu hatte die gleiche Strategie wie Hülkenberg. Er fuhr dann hinter Hülkenberg, aber vor dem restlichen Feld. Er hätte genauso profitieren können von Magnussen, der ja den Rest des Feldes blockiert hat, damit Hülkenberg die Lücke auffahren kann. Aber er hat nicht davon profitiert. Er hing immer so 6-7 Sekunden hinter Hülkenberg. War natürlich zu wenig. Er fiel dann da durch seinen Boxenstopp weit ins Feld zurück und damit war der Fall erledigt. Also insofern muss man sagen, Haas ist im Moment ganz klar besser aufgestellt. Sauber. Haas ist besser aufgestellt als Sauber. Ja.
Entschuldigung.
Ja. Weil die fuhren das gleiche Rennen und bei Haas kam ein Punkt dabei raus. Und wie du schon gesagt hast, die beiden Sauber waren am Ende des Feldes zum Schluss.
Ja, und letztes Jahr sind sie ganz gut aus dem Winter rausgekommen. Jetzt sind sie eigentlich quasi dort, wo sie auch am Ende des Jahres 2023 waren. Aber es gibt auch mal positive Meldungen. Und Audi übernimmt jetzt 100% des Sauberteams. Können wir dann mal mit diesen ganzen Spekulationen, die immer wieder gestreut wurden von den Medien, es ging ja wirklich auch jetzt schon während der Testfahrten immer, ja, Audi macht vielleicht doch den Rückzieher, können wir das jetzt endlich mal ad acta legen?
Ja, ich glaube, das ist jetzt mal beerdigt. Das ist ein ganz klares Bekenntnis zu diesem Formel-1-Engagement. Macht auch irgendwo Sinn. Ursprünglich wollten sie ja nur 75% kaufen. Man wollte das in 3 Tranchen machen und die letzte erst im nächsten Jahr, weil man ein bisschen Angst hatte, Ferrari könnte den Stecker ziehen. Die hätten die Möglichkeit dazu gehabt, im Vertrag steht drin, dass, falls ein anderer Automobilkonzern die Mehrheit des Teams übernimmt, dann könnte Ferrari aus dem Liefervertrag aussteigen, was natürlich fatal gewesen wäre. Dann hätte sich Sauber für ein Jahr mit Renault eindecken müssen. Das war aber vom Tisch, man hat sich dann mit Ferrari geeinigt. Das war das eine. Und dann hat aber bei Audi auch einer, haben sie sich gesagt, warum nicht 100, wenn wir schon 75 kaufen. Man hat sich ja mal die Geschäftssituation in der Formel 1 angeschaut. Die Formel 1 hat vor kurzem wieder neue Rekordzahlen veröffentlicht. Dieses Jahr wurden 3,2 Milliarden Dollar eingenommen. Letztes Jahr, glaube ich, waren es noch 2,6 so rund. Dieses Jahr werden 1,15 Milliarden Dollar an die Teams ausgeschüttet. Diese Wertsteigerung wirkt sich natürlich auch auf den Wert der Teams aus. Sauber wird wahrscheinlich jetzt schon auf 1 Milliarde taxiert. Das wird immer mehr wert werden. Da will man natürlich lieber 100% vom Kuchen als nur 75 haben, falls man es irgendwann mal wieder verkaufen will. Also insofern macht das durchaus Sinn. Auf der anderen Seite, wie gesagt, stärkt das, glaube ich, auch das Selbstvertrauen des Teams. Jetzt sieht jeder, ja, die sind da voll dabei in Ingolstadt. Und es passiert ja auch schon viel hinter den Kulissen, dieses Team mal zu einem Top-Team irgendwann aufzubauen. Also im Moment sieht es ja noch nicht so aus, aber im Hintergrund laufen da viele Dinge. Aber wie gesagt, das ist eine ehrgeizige Nummer, denn in 2 Jahren ist dieses Team nicht mehr Sauber, sondern Audi.
Und ganz interessant ist auch, weil du gesagt hast, im Hintergrund werden die Fäden gezogen. Audi hat ja auch, beziehungsweise Audi und Sauber haben ja auch einen Deal jetzt mit der Formel 1, dass sie Personal auch in die Schweiz bekommen, was ja ein viel höherer Standort einfach ist als jetzt gegenüber den englischen Teams. Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie das da abläuft?
Ja, es geht ums Budget Cap. Im Budget Cap gibt es ja 2 Säulen. Das eine sind die operativen Kosten. Da ist das Limit so um die 150 Millionen. Und da gibt es noch die Kapitalinvestitionen. Das ist für Infrastruktur und so. Das lassen wir jetzt mal zur Seite. Da gibt es andere Regeln. Aber im operativen Geschäft gehen natürlich die Löhne mit ein. Und in der Schweiz wird mehr verdient. Oder sagen wir mal, die Personalkosten sind höher als in England. Deutlich höher. Teamchef Andreas Seidel hat da bei der FIA erreicht, dass ab 2026, dass es da eine sogenannte Währungsanpassung gibt. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel in der Schweiz ein Ingenieur 150.000 Franken im Jahr verdient, dann werden nicht 150.000 Franken ins Budget reingeschrieben, sondern nur 100.000. Also es wird ein Drittel erlassen. Das ist dann die Angleichung an einen englischen Lohn.
Ja. Hört sich ja schon mal positiver an, als was wir die letzten Wochen da immer hören mussten. Und das war es dann auch schon mit dieser Folge Formel Schmidt. Bei uns bleibt nur noch die Fragen an euch. Wie seht ihr das? Wie geht es bei Red Bull weiter? Und was haltet ihr von der Mercedes-Performance in den ersten beiden Rennen? Geht da noch was voran? Uns würde es freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Servus.